Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Bezahlbarer Wohnraum. Das war schon wichtig vor Energiekrise und Inflation und ein großes Thema. Und ja, natürlich ist das Problem jetzt irgendwie noch größer, drängender, wenn auch jenseits der Wohnung die Preise vor allem nach oben gehen. Das Leben teurer wird. Gleichzeitig kommen aber natürlich Probleme dazu, weil auch Bauen wird teurer, Fachkräfte fehlen und Materialien fehlen. Projekte werden deshalb zum Teil auch storniert. Die Katze beißt sich also in die Katze oder so ähnlich. Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundesbauministerin Clara Geiwitz haben heute den Bericht vorgestellt des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum mit sehr umfangreichen Ideen. Panayotis Gavrilis.
Mit 187 Maßnahmen will das Bündnis bezahlbarer Wohnraum für mehr Wohnungen sorgen. Und das am besten schnell, günstig, digital und klimaneutral. Das Bündnis besteht aus 35 Mitgliedern mit zum Teil entgegengesetzten Interessen, darunter Vertreterinnen und Vertreter der Bau- und Immobilienwirtschaft, der Mieterbund, Umweltverbände und Vertreterinnen und Vertreter aus Bund, Ländern und Kommunen. Bundesbauministerin Clara Geiwitz erklärt, wie bezahlbarer Wohnraum entstehen kann.
Ein ganz praktischer Punkt, den Sie hier von den 187 Maßnahmen finden werden, ist zum Beispiel die Frage, dass wir nicht immer mehr Stellplätze brauchen, wenn wir im Innenstadtbereich nachverdichten. Der zweite Punkt ist, Dachflächen sind Bauflächen. Wir werden es deutlich einfacher machen als bisher, dass man auf dem Dachgeschoss A entweder ausbaut oder noch eine Etage draufsetzt.
Dabei sorgen gestiegene Baukosten, Fachkräftemangel und Energiekrise dafür, dass das Ziel der Regierung in weite Ferne rücken könnte, nämlich jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen, davon ein Viertel öffentlich gefördert. Bundeskanzler Olaf Scholz hält dennoch daran fest.
Ich glaube, wir brauchen in Deutschland wirklich mehr bezahlbaren Wohnraum. Das ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, die für den Zusammenhalt Deutschlands von größter Bedeutung ist. Und wir werden alles dafür tun, dass wir das auch erreichen.
Die Nebenkosten seien keine kleine Frage. Man werde sich darum kümmern, verspricht Scholz und verweist auf die geplante Gaspreis- und Strompreisbremse.
Das muss nämlich unser Ziel sein, dass wir das tatsächlich schaffen, dass wir bezahlbare Energie haben. Auch das gehört zum guten Wohnen dazu und ist eine der großen Aufgaben, die wir haben.
Axel Gedaschko, Mitglied im Bündnis als Präsident des Bundesverbands Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen GdW, hält das Ziel, 400.000 neue Wohnungen zu schaffen, anders als die Regierung aktuell für unrealistisch.
Zum einen hat die Regierung selber dazu beigetragen, insbesondere durch das Förderchaos, wodurch viele Planungen einfach obsolet geworden sind. Aber dann kommen natürlich auch externe Schocks dazu. Zinsentwicklung, Baukostenexplosion, all das führt dazu, dass man sagen muss, über die nächsten 2, 3 Jahre ist das absolut unrealistisch. Wir werden eher ein weiteres Absinken sehen der Baufertigstellung.
Das über 60 Seiten lange Ergebnis des Bündnisses ist insgesamt geprägt von Aufträgen, konkrete Maßnahmen noch zu entwickeln und zu prüfen. Dabei sollen die meisten Vorhaben bis 2025 umgesetzt werden.
Also viele Ideen auf dem Weg zu mehr bezahlbarem Wohnraum. Sind es gute Ideen und schafft man damit wegen Krise und ja auch trotz Krise wirklich schnell genug mehr bezahlbaren Wohnraum oder schafft man das nicht? Wir sprechen drüber mit Susanne Heeg, Professorin für Stadtforschung von der Uni Frankfurt. Hallo, guten Tag.
Guten Tag.
Ja, dieser Bericht, es klang am Ende an. Er ist üppig und er enthält aber eine Menge Dinge, die so klingen wie Entwicklung eines Plans, Prüfung einer Möglichkeit, Förderung der Option, Evaluierung von diesem und jenem. Also sehr viel theoretisch und irgendwie in die Zukunft gedacht. Haben Sie trotzdem was entdeckt, wo Sie sagen, ja, das hilft uns ganz konkret beim Bau bezahlbarer Wohnungen und zwar schnell?
Nun, es gibt einige Ideen, die natürlich sinnvoll sind, aber sie sind nicht sinnvoll, wenn es beispielsweise weiterhin auf private private Bauherren setzt. Das heißt, die Punkte beispielsweise Dachflächen und Parkflächen, die dann zu Wohnraum umgenutzt werden sollten, sobald das Private dann machen werden, werden die Preise wiederum sehr hoch steigen. Das heißt, man muss sich eigentlich überlegen, wie man jenseits von privaten Bauherren bauen kann. Mhm. Und dazu gibt es ja einige Ideen.
Das heißt, es sind Ideen für Wohnraum, aber nicht Ideen für bezahlbaren Wohnraum, die
genau.
da vorgestellt werden.
Genau.
Was wäre denn ein Weg, das konkret besser zu machen, das anders zu vergeben?
Dabei wäre beispielsweise sehr wichtig, und das ist jetzt überhaupt nicht angeklungen, so etwas wie die Gemeinnützigkeit. Das heißt, bestimmte Wohnungsunternehmen oder Bauunternehmen dann auch zu ermöglichen, Wohnungsbauunternehmen zu ermöglichen, dass sie immer wieder geschützten Wohnraum erstellen, auch durch eine gewisse steuerliche Bevorteilung, und dass dieser Wohnraum dann nur in eingeschränkten Möglichkeiten sich dann an quasi über Marktmieten drüber gehen kann oder Marktmieten überschreiten kann.
Mhm. Gibt es denn, wenn man davon ausgeht, dass auf jeden Fall mehr gebaut werden muss, Sie sagen eben nur, die Frage ist auch, wer das baut, damit die Preise dann auch am Ende stimmen. Gibt es denn auch jenseits der privaten Wirtschaft überhaupt genug Potenzial, mehr zu bauen?
Nun, es gibt dieses Potenzial, aber das Potenzial wird auch nicht unbedingt ausgeschöpft. Das heißt, es beinhaltet auch, man müsste Genossenschaften stärker fördern, man müsste Mietshäuser-Syndikate fördern. Also man müsste die Gemeinnützigkeit dann auch dazu nutzen, um Wohnungsunternehmen dann entsprechend einzuhegen und deren Mietpreisgestaltung dann quasi zu auch in gewisser Weise zu deckeln. Und man muss natürlich auch auf öffentliche Wohnungsunternehmen setzen. Alles läuft jetzt darauf hinaus, jetzt jedenfalls, wie ich es darstelle, auch ein Gegengewicht zu quasi privaten Akteuren zu setzen. Mhm. Mit öffentlichen Wohnungsunternehmen und mit Wohnungsunternehmen, die sich auch als Anbieter von bezahlbarem Wohnraum verstehen.
Das, sagen Sie, fehlt bei den jetzigen Überlegungen. Haben Sie eine Erklärung dafür, weshalb?
Das liegt relativ nah. Das Bündnis ist ein Bündnis aus verschiedenen Interessen und unter anderem ist die Immobilienlobby dort auch sehr stark, die darauf dringt, dass natürlich Bauen, 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 also quasi dieses übliche Stichwort, dann dazu beitragen soll, in the long run den Wohnungsmarkt günstiger zu machen, indem quasi ein Überangebot an Wohnungen hergestellt wird. Das ist aber ein Denken, wie es im Prinzip schon lange vorherrscht und wie es noch nie dazu beigetragen hat, dass günstiger und bezahlbarer Wohnraum entstanden ist.
Wenn man in einer Stadt wie Berlin lebt zum Beispiel, das ist vermutlich in mehreren größeren Städten allerdings der Fall, dann ist der Eindruck ja schon, es wird wahnsinnig viel gebaut, nur eben vor allem in die falsche Richtung. Also zum Beispiel teure Projekte, repräsentative Firmenflächen oder ganz, ganz viel Büroraum. Wäre es nicht auch auf irgendeine Art und Weise möglich, zu sagen, wir nutzen im Prinzip die Ressourcen besser, indem wir auch durchaus den Privaten vorschreiben zu sagen, okay, dieser oder jener Bürobau, der wird irgendwie erst genehmigt, wenn eben auf derselben Stelle sozusagen oder gleichzeitig eben auch irgendwo Wohnraum entsteht. Wäre das eine Möglichkeit?
Das wäre eine Möglichkeit, aber dieser Wohnraum ist ja meistens auch nicht günstig, weil er insbesondere, wenn er in Hochhäusern ist, durch die Besonderheit von Hochhäusern auch notwendig dazu beiträgt, dass das ein sehr gehobener, sehr teurer Wohnraum ist. Das heißt, man muss sich immer über andere Maßnahmen Gedanken machen. Das heißt, wie kann ich Wohnraum, der erstellt wird, langfristig preislich deckeln? Wie kann ich den langfristig so sichern, dass er nicht mehr quasi zu Marktmieten und über die Marktmieten hinaus dann Mieten nimmt? Und das beinhaltet immer alternative Träger, Wohnungsbauträger zu fördern. Es bedeutet immer auch zu verunmöglichen, dass die Mietsprünge sehr groß sind. Mhm. Und wie gesagt, das geht wieder auf das zurück, was ich gesagt habe, nämlich Gemeinnützigkeit. Das sind alles Gedanken, auch Genossenschaften. Das sind alles Gedanken, wo es darum geht, quasi die Mietpreise auf dem Markt auch niedrig zu halten.
Da haben Sie gerade ja auch dieses Wort benutzt, was ein sehr viel diskutiertes in diesem Land ist, nämlich das Deckeln der Mieten. Das hat man ja auch irgendwie teilweise gewollt, versucht, Bremsen oder Deckeln der Mieten, aber irgendwie hat es nie funktioniert.
Das ist eben genau der Punkt. Solange wir uns nicht überlegen, dass wir auch alternative Träger Möglichkeiten lassen auf städtischen Wohnungsmärkten, es sind ja städtische Probleme, also auf städtischen Wohnungsmärkten Möglichkeiten geben, dort Wohnraum zu erstellen, der deutlich günstiger ist, der bezahlbar ist und der auch insbesondere für arme Haushalte bezahlbar ist. Solange wir das nicht ermöglichen, werden wir weiterhin die Probleme haben, die wir jetzt haben. Denn viele Private und auch die ganzen Wohnungs-AGs, wie beispielsweise Vonovia, LEG und andere, zielen natürlich darauf, die Mieten immer weiter zu erhöhen. Das ist ein Teil des Geschäftsmodells. Man braucht da jetzt keine Augenwischerei zu betreiben und mit ein wenig, was weiß ich, Sozialwohnungen, die zeitlich gedeckelt begrenzt sind, also dass sie nur für bestimmte Zeit, wie 10 Jahre oder so, Sozialwohnungen sind, damit lösen wir die Probleme nicht. Es müssen immer andere Akteure, die jenseits des Marktes auch denken, müssen wir auf dem städtischen Wohnungsmarkt etablieren, sodass auch der private Mietwohnungsmarkt sich an diesen Preisen langfristig auch orientieren muss, jedenfalls nicht aus den Augen verloren werden darf.
Susanne Hegsack, das Professorin für geografische Stadtforschung an der Universität Frankfurt. Wir haben gesprochen aus Anlass des Treffens rund zur Frage um bezahlbaren Wohnraum heute. Und ja, wie gehört, wenig Optimismus hier von Susanne Heg, wenn es so bleibt wie geplant. Ich danke Ihnen für die Zeit hier bei Deutschlandfunk Kultur.
Danke.